Hallo und herzlich willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer an den Endgeräten zu Hause. Und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile achten Online-Diskussionsrunde im Rahmen unseres Projekts Muslim Debate. Ja, wie gewohnt über Zoom und über unseren Facebook-Livestream aufgrund der Corona-Situation. Vielleicht ein paar Informationen zu unserem Projekt. Muslim Debate ist ein Projekt der Alhambra-Gesellschaft, was im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz gefördert wird. Und wir versuchen gerade in dieser Online-Reihe aktuelle und spannende Fragestellungen, die die Muslime in Deutschland betreffen, aufzugreifen und mit Diskussionspartnern aus verschiedenen Blickwinkeln sich anzuschauen und gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Für alle, die mehr über Muslim Debate erfahren wollen, was wir vorhaben, worauf das Projekt abzielt, die können sich die Projektwebseite sich anschauen. Da sind alle Informationen drinne. Und zwar findet ihr die Projektwebseite unter der Adresse www.muslimdebate.de. Und die sieben bereits, stattgefundenen Online-Diskussionsrunden, die haben wir auch dokumentiert. Einfach auf den YouTube-Kanal der Alhambra-Gesellschaft gehen, am besten auch abonnieren, damit man eine Nachricht bekommt, wenn da ein neues Video hochgeladen wird. Und dort können Sie sich die Aufzeichnungen der vergangenen Diskussionsveranstaltungen sich anschauen. Heute wollen wir mit unseren Gästen über ein ebenfalls sehr aktuelles Thema sprechen. Und zwar das Thema Imam-Ausbildung ist einer der zentralen Themen der aktuellen Periode der Deutschen Islamkonferenz. Mittlerweile gibt es ja auch einige neue Entwicklungen in diesem Gebiet. Und zwar gibt es neben den verschiedenen Ausbildungsstätten der muslimischen Verbände auch eine ganz neue Initiative, und zwar den Islamkolleg. Das ist eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine Imam-Ausbildung in Deutschland zu etablieren. Wir wollen im Rahmen dieser heutigen Online-Diskussionsrunde darüber ins Gespräch kommen, was jenseits der ganzen öffentlichen, politischen, gesellschaftlichen Debatten über die Imamausbildung die Bedarfe eigentlich der Gemeinden sind. Wie kann ein Berufsbild eines Imams oder Imamin aussehen? Wie sollte die Ausbildung konkret inhaltlich gestaltet sein? Und natürlich auch die Frage, sind Imame überhaupt noch die zentralen religiösen Autoritätsfiguren heute? Bevor ich unsere Gäste vorstelle, kurz einige Hinweise an unsere Zuschauer. Die Diskussion findet hier auf Zoom statt, wird aber parallel auch auf der Facebook-Seite der Alhambra-Gesellschaft live gestreamt. Unsere Zuschauer haben sowohl hier im Chat, im Zoom Chat die Möglichkeit, Fragen und Anmerkungen zu stellen, aber auch im Facebook-Livestream. Ich werde dann im weiteren Verlauf der Diskussion immer wieder auch diese Zuschauerrückmeldungen und Fragen im Blick haben und zumindest eine kleine Auswahl mit in die Diskussion reinwerfen. Für die heutige Diskussion konnten wir drei sehr interessante Gäste gewinnen, die ich natürlich auch kurz vorstellen möchte. Ganz herzlich begrüße ich Dr. Aisha Al-Mela-Akja. Sie hat Islamwissenschaft und wissenschaftliche Politik in Freiburg studiert, war anschließend an der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart sowie am Georg-Eckardt-Institut für internationale Schulbuchforschung als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. 2018 hat sie an der FU Berlin im Fach Islamwissenschaften promoviert. Und hat sogar mit dieser Promotion den DAVO-Dissertationspreis 2019 gewonnen. Die Dissertation ist im Transkriptverlag unter dem Titel Moscheeleben in Deutschland, eine Ethnographie zu islamischem Wissen, Tradition und religiöser Autorität erschienen. Und diese, wie ich finde, sehr lesenswerte Arbeit kann man übrigens auch auf der Webseite des Transkriptverlags kostenlos als PDF herunterladen. Ich glaube, das sollten die Zuschauer wirklich in Erwägung ziehen, weil Dissertationen kostenlos als PDF herunterladen ist jetzt auch nicht so ganz üblich. Manchmal muss man dafür sehr viel Geld zahlen. Aber das ist wirklich eine Arbeit, die man sich unbedingt anschauen sollte. Seit 2019 leitet sie jetzt die Nachwuchsgruppe Islamische Theologie im Kontext Wissenschaft und Gesellschaft an dem neuen Berliner Institut für Islamische Theologie an der Humboldt-Universität Berlin. Liebe Almila, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier an der heutigen Diskussionsrunde teilnimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Als weiteren Diskutanten begrüße ich ganz herzlich Dr. Esnaf Begic. Esnaf Begic ist der Vorsitzende vom Islamkolleg Deutschland e.V. Wie auch eingangs schon gesagt, wurde das Islamkolleg von muslimischen Gemeindeverbänden, Theologinnen, Wissenschaftlerinnen und Personen des öffentlichen Lebens vor einigen Monaten gegründet. Der Zweck dieses Islamkollegs ist die theologisch-praktische Ausbildung deutschsprachigen religiösen Betreuungspersonals für die hiesigen Moscheegemeinden. Begic hat islamisch-theologische praktische Ausbildung zum Imam genossen, und zwar am islamisch-religiösen Fachgymnasium in Sarajevo. Er studierte anschließend islamische Theologie in Sarajevo sowie Islamwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum. Er weiß auch natürlich, er hat auch Praxiserfahrung, formulieren wir es mal lieber so. Er war nämlich von 1993 bis 1999 Imam in der bosnischen Moscheegemeinde in Kastrop-Rauxel tätig und war anschließend auch Generalsekretär des Bundesverbands Islamische Gemeinschaft der Bosniaken, IGBD e.V. Auch dir, lieber Esnaf, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du heute an unserer Diskussionsrunde teilnimmst.
Danke für die Einladung.
Und als letzten Diskutanten begrüße ich natürlich auch meinen Kollegen Engin Kadahan. Er ist einer der Gründungs- und Beiratsmitglieder der Alhambra-Gesellschaft. Er war lange Jahre tätig in der muslimischen Verbandsarbeit und arbeitet aber seit einigen Jahren als Politik- und NGO-Berater. Auf seinem Blog religion-recht.de beschäftigt er sich immer wieder mit Grundsatzfragen der muslimischen Gemeinschaften in Deutschland. Auch ein Besuch dieser Webseite lohnt sich definitiv. Vielen Dank, liebe Engin, dass du auch heute dabei bist und parallel auch noch die Technik im Auge behältst. Du bist quasi heute in Doppelfunktion da. Um in die Diskussion reinzukommen, die Diskussion über Imame aus dem Ausland und natürlich in allererster Linie in diesem Kontext, die Imame, die unterschiedliche muslimische Verbände von der türkischen Religionsbehörde Diyanet beziehen. Diese Thematik beschäftigt uns in Deutschland ja schon seit einigen Jahren. Es ist eigentlich kein neues Thema. Vielleicht um mit einer grundsätzlichen Frage in das Thema Imamausbildung in Deutschland einzusteigen. Warum brauchen wir eigentlich eine in Deutschland verortete Imamausbildung? Diese Frage wird ja kaum thematisiert, sondern man geht ja immer davon aus. Aber ich glaube, das ist halt auch ganz spannend, diese Frage vielleicht nochmal zu behandeln oder detaillierter zu behandeln, weil diese Frage immerhin in der muslimischen Community in Deutschland doch immer wieder auftaucht. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Warum brauchen wir eigentlich eine Imamausbildung in Deutschland?
Ja, ich würde vielleicht an erster Stelle aus der eigenen Erfahrung sprechen, auch als ehemaliger Imam, der in Deutschland tätig war und der auch in der Gegenwart zumindest ab und an ehrenamtlich als Vertretung die Imamtätigkeit beispielsweise für das Freitagsgebet übernimmt. Ich glaube, neben all diesen Diskussionen, die im Moment zu diesem Themenkomplex stattfinden, wird durchaus ein wichtiger Aspekt etwas ausgeblendet. Ich gehe davon aus, unbewusst, nämlich überhaupt, und das habe ich versucht auch in den letzten Wochen und Tagen, als wir das Islamkolleg der Öffentlichkeit vorgestellt haben, deutlich zum Ausdruck zu bringen, nämlich überhaupt die Bedürfnisse und die Gegenwart, die Realität in den Moscheegemeinden. Also ich selber bin von meiner Herkunft Europäer. Ich bin ein europäischer Muslim. Ich habe in einem europäischen Kontext, in einem Land, das über das ganze 20. Jahrhundert oder schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, das unterschiedliche staatsrechtliche, ideologische, politische Systeme durchlebt hat, Dennoch, ihre gewisse, zumindest was die muslimische Bevölkerung dort angeht, gewisse islamische Identität beibehalten hat. Und mir ist dieses Zusammenspiel zwischen sozusagen der Religion und den Veränderungen in der Gesellschaft durchaus bekannt. Und trotz all dem, all das also war auch der Gegenstand der Ausbildung oder in einem solchen Kontext fand die Ausbildung damals und auch heute in Bosnien und Herzegowina im islamtheologischen praktischen Bereich statt. Trotzdem, als ich nach Deutschland 1992 gekommen bin, war das für mich eine völlig andere Welt. Sprachlich, kulturell, in vielerlei Hinsicht. Und ich musste mich erstmal an vieles selber gewöhnen, umorientieren und so weiter und so fort. Und dann mit der Arbeit, also die ich dann 1993 als ständiger hauptamtlicher Imam aufgenommen habe, habe ich mit unterschiedlichen Gruppen in meiner Moscheegemeinde zu tun gehabt, mit den Kindern, mit den Jugendlichen, mit den Seniorinnen, Senioren. Insgesamt also eine vielfältige Gruppe, dazu nicht homogen, was die Herkunft aus Bosnien angeht, sondern aus unterschiedlichen Teilen Bosniens, somit auch mit gewissen Unterschiedlichkeiten oder Verschiedenheiten in der eigenen Mentalität. Und all das in Korrelation zu der deutschen Gesellschaft, zu der Gesamtgesellschaft, hat mich vor sehr viele Herausforderungen und Schwierigkeiten überhaupt gestellt. Und man musste sich erstmal in die Gedankenwelten dieser Zielgruppen, mit denen ich zu tun hatte, hineinversetzen, um überhaupt Antworten zu finden. Ganz zu schweigen von ganz praktischen alltäglichen Dingen, beispielsweise wie findet überhaupt der Religionsunterricht in der Moschee statt, in welcher Sprache, wie wird das organisiert, habe ich einen entsprechenden Unterrichtsraum, habe ich Stühle, Tische und Ähnliches oder mache ich das wie, was weiß ich, vor 200 Jahren auf dem Boden in einer sogenannten Halka und Ähnliches. Also das sind so viele Fragen gewesen, auf die man sich auf einmal ohne jegliche Hilfe sozusagen einstellen musste. Und von diesem Hintergrund betrachtet, wir brauchen einfach, das sage ich in der letzten Zeit und in den letzten Jahren sehr oft, wir brauchen einfach eine Ausbildung für Imame in Deutschland, angesichts der Verschiedenheit des gesamtgesellschaftlichen Kontextes. Und diese Kontexte können wir durchaus später spezifizieren in der Diskussion, die wir also hier in Deutschland haben und die sich wesentlich von den Kontexten unterscheiden, aus welchen die ersten Generationen, die zweite der Muslime sozusagen in Deutschland kommt.
Ich würde gerne auch an Engin und Almila gerne die Frage auch weitergeben und vielleicht noch eine Zusatzfrage. Warum haben wir als muslimische Community in all den Jahren dieses Thema eigentlich von uns aus nicht angenommen, sondern erst als das in der Öffentlichkeit thematisiert wurde oder zumindest von politischer Seite Forderungen gestellt wurden? Was waren die Gründe dafür, warum es für uns Muslime bisher oder bis vor kurzem keine so wichtige Frage war, sich Gedanken darüber zu machen, eine Imam-Ausbildung in Deutschland zu etablieren? Vielleicht Almila, du und dann Engin?
Ja, danke schön für die Frage. Ich möchte sie aber umgekehrt stellen. Ist es wirklich so, dass es nicht wichtig gewesen ist und dass es keine Anstrengungen gegeben hat, hier eine Ausbildung oder Fortbildung oder überhaupt eine deutsche Ausbildung für religiöses Personal zu initiieren? Denn die gibt es ja tatsächlich schon sehr früh, sehen wir in den 80er Jahren, dass sich bestimmte Verbände damit beschäftigen, ihr eigenes Personal auszubilden. Das hat natürlich damit zu tun, dass egal wo Muslime auf der ganzen Welt leben, sie schon immer und überall ihre eigenen Bedürfnisse formuliert und dementsprechend Ausbildungswege, Institutionen etabliert haben. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass das natürlich sprachlich gesehen in den Muttersprachen geblieben ist. Also eine deutschsprachige Ausbildung haben auch Verbände wie VIKZ beispielsweise oder IGMG, die das ja intern, verbandsintern ja doch angestoßen haben, nicht gehabt. Und daraus resultiert natürlich auch der Wunsch nach einer deutschen Imam-Ausbildung, nämlich die Deutschsprachigkeit sollte im Vordergrund stehen und damit auch die, ja, die Bedürfnisse in den Gemeinden nach einer deutschen Religionsbefähigung zu haben. Ich sehe eher jetzt in den letzten Jahren, weil die Verbände innerhalb ihrer eigenen Strukturen diese Angebote ausgebildet haben, keinen Bedarf mehr sehen, in größeren Zusammenhängen eine akademische Ausbildung ja mitzuwirken oder mitzuetablieren oder sogar eher eine Ablehnung oder zumindest irgendwie eine ja Reserviertheit dagegen ausgebildet haben. Und die gilt es eigentlich eher zu hinterfragen und möglicherweise da die strukturellen Probleme auch zu beheben.
Engin, du wolltest, glaube ich, auch was dazu.
Ja, ich würde den Bedarf in diesem Kontext gar nicht mal nur an der Sprache festmachen. Also der sprachliche Aspekt ist natürlich relevant. Die Deutschsprachigkeit oder überhaupt der Zugang zur Religion hängt tatsächlich immer mehr davon ab, inwieweit die Imame oder das religiöse Personal, wie wir sie jetzt nennen wollen, in der Lage sind, den Islam und seine unterschiedlichen Facetten tatsächlich auch in deutscher Sprache wiederzugeben. Weil wir haben mittlerweile eine Generation, die nicht mehr in der Lage ist, in ihrer Herkunftssprache die Religion zu lernen. Also wenn ich mir zum Beispiel die Kohorte meiner eigenen Kinder anschaue, wo meine eigenen Kinder noch zu den wenigen gehört haben, die überhaupt in der Lage gewesen sind, im Türkischen gut zu kommunizieren und auch den Unterricht zu verfolgen, aber ansonsten teilweise im Unterricht selbst von einzelnen Schülern und Schülerinnen für die anderen Schüler und Schülerinnen übersetzt werden musste, weil die einfach nicht mehr verstanden haben, was der Imam oder die Hoca Hanım dort erzählt hat. Aber ich würde sagen, es ist nicht nur die Sprache, sondern Religion lebt man nicht in der Geschichte. Also Religion lebt man in der Gegenwart und Religion lebt man auch nicht in der Ferne, sondern man lebt es im Hier und Jetzt. Und da bedarf es einfach auch einer Übersetzung, einer Übertragung dessen, was man als islamischen Glauben, als islamische Lehre kennt, auf die Lebensumstände der Menschen hier. Und ich würde den Bedarf, warum es hier eine Ausbildung, eine Imam-Ausbildung hier in Deutschland geben muss, tatsächlich an diesem Punkt festmachen. Dass es auf Deutsch ist, würde ich so als eine Selbstverständlichkeit wahrnehmen, aber es geht mehr darum, dass die Lebenssituation, die Lebenswirklichkeiten, die Lebensrealitäten und auch die Anfragen, die sowohl Muslime an ihre Religion haben, aber auch die Mehrheitsgesellschaft letztendlich auch an den Islam hat, von diesen Menschen bedient werden können. Und das muss man ganz offen sagen, mehrheitlich wird das von den aktuell hier in Dienst stehenden Imamen leider nicht abgedeckt werden können.
Wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, beziehungsweise anschließen darf an das, was Aisha und Engin gerade gesagt haben. Ich glaube, dass der Aspekt der Lebenswirklichkeit der entscheidende Aspekt ist, warum wir eine Ausbildung im deutschen Kontext haben. Zunächst einmal bezogen auf das Innenleben der muslimischen Community, sofern man von einem geschlossenen sozusagen in Anführungsstrichen Raum sprechen kann, weil auch die religiösen Bedürfnisse oder das Verständnis der Religion innerhalb der muslimischen Community hier sich durchaus anders darstellt als in den Herkunftsländern. Dass darauf unterschiedliche Einflüsse sich auswirken, steht außer Frage, auch aus der Gesamtgesellschaft. Und diese Lebenswirklichkeit ist etwas, was uns in allererster Linie dazu treiben soll, dazu motivieren soll, eine im deutschen Kontext stattfindende Imam-Ausbildung zu betreiben. Ich nenne auch aus meiner Praxis, also zu meiner Schande in Anführungsstrichen vielleicht einige Aspekte oder Beispiele. Und heutzutage erlebe ich das nicht selten, dass beispielsweise bei den Freitagspredigten oder bei unterschiedlichen Anlässen, die wir in den Moscheegemeinden zusammenkommen, dass die Themen dort angesprochen werden, die unsere Lebenswirklichkeit überhaupt nicht ansprechen, die überhaupt mit unserer Lebenswirklichkeit nichts zu tun haben. Also mein Sohn von 20 Jahren hat mir schon vor 3 Jahren einmal nach einer Freitagspredigt sofort im Auto die Frage gestellt, na Papa, was haben wir heute von der Freitagspredigt verstanden? Zwei Sachen habe ich daraus für mich selber als Schlüsse gezogen. Erstmal inhaltlich hat ihn das Ganze angesprochen, er wusste gar nicht, worüber der Imam gesprochen hat. Und zweitens natürlich auch diese sprachliche Ebene, weil er spricht zwar Bosnisch, das reicht sehr gut aus, um sich mit der Verwandtschaft in Bosnien zu verständigen, einiges zu unternehmen und so weiter, aber komplexere Zusammenhänge spielen sich bei ihm und bei meinen Kindern und wahrscheinlich bei den allermeisten Kindern in der deutschen Sprache ab. Und ich selber als Theologe, als Imam, ertappe mich auch ab und an in der Situation, wo ich meine, okay, was redet der da oben? Das hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen abfällig. Das ist aber wirklich nicht so gemeint, sondern nur als Abbild unserer Situation. Und zum Schluss vielleicht noch diese Anmerkung. Ich habe noch während meiner Tätigkeit im Verband als Generalsekretär des Bosnischen Dachverbands im Jahre 2004 einen Artikel in der verbandseigenen Zeitschrift Novi Selam, also veröffentlicht, wo ich von einer islamischen Gemeinschaft der Bosniaken für die Zukunft sozusagen geschrieben habe. Dort zum Schluss habe ich diesen Artikel beendet mit einer Voraussage, dass in Deutschland an den öffentlichen Schulen der Religionsunterricht eingeführt werden wird, auch die Imam-Ausbildung angesprochen und dass sich die islamische Gemeinschaft dementsprechend für diese Prozesse vorbereiten sollte. Inwiefern das der Fall war, ist natürlich eine andere Sache.
Es ist auch interessant zu beobachten, gerade du bist ja der Vorsitzende des Islamkollegs ESNAF und als ihr das ja der Öffentlichkeit bekannt gegeben habt, gab es ja einige sehr kritische Reaktionen darauf. Zum Beispiel ein Verbandsfunktionär aus der IGMG warf dem Islamkolleg vor, dass der deutsche Staat mit so einer Konstruktion wie dem Islamkolleg seine eigenen Imame erziehen wolle, die so der Vorwurf einen, Zitat, deutschen Islam predigen werde und der Staat würde sich genehme Imame schaffen. Und ein anderer Vorwurf war auch genau aus derselben Richtung, dass die großen muslimischen Gemeinschaften nicht involviert seien in das Islamkolleg. Wie hast du diese öffentlichen Aussagen nach dieser Bekanntmachung des Islamkollegs wahrgenommen? Spürst du auch, dass es gewisse Reflexe auch in der muslimischen Community gibt, weil zum Beispiel das Bundesinnenministerium da eine gewisse Förderung auch zur Verfügung stellt, finanzieller Art? Und wie kommt das bei dir an und wie reagiert ihr als Islamkolleg darauf, ne, auf diese zumindest, das sind zumindest Personen, die einen gewissen Verband auch repräsentieren oder nach außen hin repräsentieren. Dazu muss man ja sich irgendwie verhalten.
Uns hat das nicht überrascht. Wir haben insgesamt, also nicht nur von den Muslimen oder muslimischen Verbänden, muslimischen Organisationen, sondern aus dem ganzen gesamtgesellschaftlichen Kontext sowohl mit positiven als auch negativen Reaktionen gerechnet. Und das ist tatsächlich auch so eingetreten, wobei ich auch sagen muss, dass die positiven Reaktionen von beiden Seiten, wenn man so sprechen darf, überhaupt viel mehr überwogen haben. Das ist das eine. Und wir rechnen auch in der Zukunft sicherlich mit solchen Reaktionen. Das Islamkolleg Deutschland in Osnabrück ist eine zivilgesellschaftliche Initiative. Das ist eine Initiative von den Menschen, die durch ihre hauptamtlichen Tätigkeiten im Bereich der islamischen Theologie mehr oder weniger an deutschen Universitäten zu tun haben, die auch gewisse Erfahrungen in der praktischen Arbeit haben, die zum Teil selber Imame waren, wie ich beispielsweise, die sich dieser Lebenswirklichkeit bewusst sind. Und wir haben gesehen, und seit Jahren sprechen wir darüber, dass hier irgendetwas passieren muss, also dass wir den nächsten Schritt machen müssen in Richtung einer Ausbildung in Deutschland. Und nicht umsonst hatten wir hier an der Universität Osnabrück beispielsweise das universitäre Weiterbildungsprogramm für die Imame und das Betreuungspersonal, religiöse Betreuungspersonal in der Moscheegemeinde. Das war eine Vorstufe zu diesem Projekt. Und dementsprechend sind wir in dieser zivilgesellschaftlichen Initiative mit unseren Gedanken, mit unserem Plan, mit unserem Projekt an das Bundesinnenministerium herangetreten entsprechend. Und dort wurde dieses Projekt bejaht und dementsprechend auf dieser Grundlage auch die Förderung erteilt. Ich kann in aller Öffentlichkeit hiermit auch verkünden und sagen, dass sich das Bundesinnenministerium zu keinem Zeitpunkt oder irgendeine andere staatliche Einrichtung in die Inhalte dessen, was wir dort unterrichten wollen, wie wir die sozusagen die Lernbereiche definieren wollen, eingemischt hat. Das heißt also, das war eine völlig selbstständige Ausarbeitung, da ist immer noch, im Moment arbeiten wir daran, die dem IKD, also dem Islamkolleg, vorenthalten ist und so bleibt. Ich selber hätte mich darin beispielsweise überhaupt nicht oder daran nicht beteiligt, wenn es anders gewesen wäre. Zum Schluss aber auch vielleicht die Sache mit diesen Vorwürfen, wenn ich vielleicht die persönliche Ebene mit einbeziehen würde, würde ich vielleicht sagen, okay, das hat mich einigermaßen getroffen. Einigermaßen, aber nur in dem Sinne, dass ich enttäuscht darüber war, dass die Leute für sich in Anspruch nehmen, sich selber anmaßen, über andere auch, für mich zumindest, in ihrem Islam sein zu beurteilen. Also was bedeutet genehmer Ansprechpartner des Staates oder genehme Imame oder so weiter? Also unser Anliegen ist für die Bedürfnisse und in allererster Linie für die religiösen Bedürfnisse der Muslime in Deutschland entsprechend ausgebildete Imame sozusagen auszubilden. Und aus diesem Grund haben wir das angeboten, wie auch aus dem Grund, weil es Verbände, muslimische Verbände in Deutschland gibt, die nicht so stark sind, finanziell, strukturell, wie auch immer, dass sie eigene Ausbildung organisieren und betreiben können. Wie beispielsweise der Zentralrat der Muslime, wie beispielsweise die Islamische Gemeinschaft der Muslime, der Bosniaken in Deutschland, wie der Zentralrat der Marokkaner. Ich bin, das darf ich auch jetzt vielleicht exklusiv jetzt sagen, ich bin dabei, auch die Kontakte zu dem Verband der albanischstämmigen Muslime sozusagen aufzustellen. Das heißt also, dieses Angebot machen wir an all diejenigen Verbände, die dies selber nicht imstande sind zu machen. Und ich sehe nicht, wieso soll es da irgendwelche Probleme geben. Wir seien irgendwie genehme Ansprechpartner des Staates. Im Übrigen, was wäre daran so schlimm?
Vielleicht aber auch, da spielt ja auch diese Frage mit hinein oder die Befürchtungen in Teilen der muslimischen Community hinein, wenn die Imam-Ausbildung in deutscher Sprache stattfindet oder der deutsche Staat diese Bemühungen, um eine Imam-Ausbildung zu etablieren, fördert und unterstützt, dann taucht oder entsteht bei einigen Muslimen oder Teilen der muslimischen Community diese Befürchtung, dass man etwas von seiner Religion preisgibt. Und diese Reflexe beobachtet man ja eigentlich oft in unterschiedlichen Kontexten. Woher kommen diese Befürchtungen? Müssen wir halt auch in innermuslimischen Kontexten nicht darüber sprechen, woher diese Befürchtung kommt? Weil das muss ja irgendwie eine gewisse Ursache haben.
Das ist mir persönlich sehr schwer sozusagen zu beantworten, woher das kommt. Vielleicht wahrscheinlich durch die Narrative über den Islam und die Muslime, die wir in den letzten Jahren haben, auch über die Ereignisse, die sicherlich nicht zu einer Verbesserung des Ansehens des Islam und der Muslime beigetragen haben, auch vielleicht unsere nicht ganz entsprechenden Reaktionen auf solche Ereignisse oder Ähnliches. Also das wären meine Annahmen. Aber die Sache ist die, ich selber bin ausgebildeter Imam. Also ich habe eine vierjährige Ausbildung zu diesem Beruf, wenn man so will, auch Berufung. Also man muss ja idealistisch in diesem Beruf sein, auch im Hinblick auf die ganz profanen Dinge wie beispielsweise Gehalt oder Ähnliches. Also ich bin dafür ausgebildet worden. Ich habe diesen Beruf tatsächlich auch mit Herz und Seele ausgeübt. Und es ist schon durchaus problematisch, wenn vielleicht jemand mir vorwirft, im Grunde genommen, ich würde an etwas arbeiten, was der Sache der Muslime und der Religion schaden würde, der vielleicht irgendwann mal hinter mir gebetet hat. Also irgendwo ist da eine gewisse auch religiöse Diskrepanz. Aber ich glaube, das Problem ist nämlich das, wir haben in einer solchen Situation diese Befürchtung, es könnte eventuell ein deutscher Islam entstehen. Diese Befürchtung habe ich selber überhaupt nicht. Ich habe vorhin gesagt, ich komme aus einer islamischen religiösen Tradition, dass im deutschen politischen, medialen, wissenschaftlichen, insgesamt gesamtgesellschaftlichen Kontext als der sogenannte bosnische Islam bekannt ist. Selbstverständlich und natürlich sprechen die bosnischen Theologinnen und Theologen von einer islamischen Tradition der Bosniaken, so wird das dort genannt, aber hier natürlich auch ganz verkürzt bosnischer Islam. Und diese islamische Tradition der Bosniaken bedeutet ein gewisses Arrangement mit unterschiedlichen staatsrechtlichen, staatspolitischen, staatsideologischen, ich erwähne an dieser Stelle nur die Zeit des Kommunismus nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man es geschafft hat, den Kern der islamischen Religion, der islamischen religiösen Praxis nicht aufzugeben und trotzdem durch diese Herausforderungen in der Gesellschaft gut durchzukommen. Und wenn das im Grunde genommen eine Art sozusagen islamische Tradition der Bosniaken war und wenn wir diesen deutschen Islam auf diese Art und Weise hier auch hier in Deutschland verstehen, dann habe ich auch keine Probleme mit diesem Begriff. Wenn aber damit jemand meint, gewisse, ja, wie soll ich sagen, Umwälzungen von Grund auf, also der Kernaussagen der islamischen Religion, natürlich bin ich dafür zu haben. Also ich kann nicht plötzlich sagen, ja, das Gebet ist obsolet oder wie auch immer. Also das ist etwas, was der Kern der islamischen Religion ist.
Vielleicht würde ich Eiche dir das Wort geben, nur vielleicht mit einer spezifischen Frage noch hinzu. Und zwar gerade bei türkeistämmigen Muslimen in Deutschland beobachtet man ja diese Reflexe. Hat das vielleicht auch etwas damit zu tun, dass manche vielleicht denken, durch eine sprachliche Hinwendung zu der hiesigen Gesellschaft, dass man dadurch gleichzeitig auch seine, oder dass das zumindest so wahrgenommen wird, dass man damit gleichzeitig auch seine Herkunftsidentität verliert? Kommen die Ängste vielleicht auch von daher? Was würdest du sagen?
Ja, das wollte ich gerne ergänzen an das, was Esnaf gesagt hat. Es ist ja eigentlich sehr interessant, dass diese Kritiken an einen deutschen Staatsislam insbesondere von Leuten kommt, die einen Türkei-Bezug haben, einen starken Türkei-Bezug haben. Und hier spielen sicherlich die Erfahrungen aus der Geschichte eine große Rolle. Der türkische Modernismus mit seinem Laizismusverständnis und dem Verständnis, dass der Staat die Religion kontrolliert und alles, was nicht unter staatlicher Kontrolle ist, immer unter dem Problem steht, dass es vielleicht ein Missbrauch der Religion wäre und das alles nicht so richtig wäre. Sicherlich liegt es an diesen Erfahrungen im türkischen Modernismus gelegen, als die türkische Republik Religion als Staatsaufgabe angesehen hat und alle nicht staatlichen Formen der religiösen Organisierung verboten hat und dann auch noch der Religionsbehörde nur noch den Bereich Iman und Ibadah zugewiesen hat. Und auch Ibadah war nur noch Beten und Fasten. Also der gesamte Bereich des Ahlak war nicht mehr dabei. Muamelat ebenfalls nicht. Fuqh ist auch rausgefallen. Also so eine Erosion des Religiösen aus dem öffentlichen Leben. Und die türkische Gesellschaft arbeitet sich ja noch immer an diesen frührepublikanischen Umwälzungen ab. Insofern ist es natürlich auch interessant, dass ausgerechnet so staatskritische, vormals oppositionelle Bewegungen wie die Milli Görüş-Bewegung sich jetzt hier auf deutschem Boden quasi sehr zum Fürsprecher eines Gegenstaats-Islams macht und gleichzeitig aber kaum noch Probleme sieht, sich mit dem Türkischen gemein zu machen. Und das andere, was Sie gesagt haben, nämlich der Verlust vor Identität, ist ein ganz großer Bereich. Normale Muslime in den Moscheegemeinden, vor allem aus dem türkischen Bereich, sehen Religion immer als Teil ihrer Identität an. Und wenn man fragt, wofür dienen denn ihre Angebote jenseits von Gebet und Ramadan-Angeboten, wird immer genannt, um unsere Identität nicht zu verlieren. Identität wird hier häufig statisch gesehen, türkisch und muslimisch, arabisch und muslimisch, bosnisch und muslimisch. Und zwar nur in den Parametern, wie man das eben so kennt aus der eigenen Tradition. Diese Pluralität des Islams wird zwar auf einer Metaebene anerkannt, aber in dem Moment, in dem ein Muslim irgendwie anders betet oder etwas anders ansieht, ist es schon gleich, der passt nicht, das stimmt nicht, das gehört nicht zu unserer Identität dazu. Das ist schon ein großes Problem. Und das hat natürlich aber auch mit den Assimilationsdiskursen und Integrationsdiskursen in Deutschland zu tun. Dieser Impetus von Deutschsprachigkeit, das Anpassen an die deutschen Kulturen und Werte, immer auch als Gegensatz zum Islam formuliert, führt natürlich auch zur Herausbildung dieser Ängste. Man muss das quasi aus beiden Perspektiven auch betrachten.
Ja, vielen, vielen Dank. Engin, du wolltest noch, glaube ich, etwas ergänzen.
Ja, also ich denke, ich finde diesen Vorwurf gerade jetzt auch im Kontext des Islamkollegs ein Stück weit auch etwas unaufrichtig, weil Almila hat es ja schon am Rande berührt, sage ich mal. Wir haben es hier gerade bei denen, von denen der Vorwurf kommt, auch mit Akteuren zu tun, die im nichtdeutschen Kontext dann überhaupt kein Problem haben, mit staatlich ausgebildeten und mit staatlich angeleiteten Akteuren zusammenzuarbeiten. Also die Imame, die aktuell bei der DİTİB unterwegs sind, sind alle von der Religionsbehörde, der türkischen Religionsbehörde. Selbst die an sich oppositionell, aus der oppositionellen Bewegung kommende Milli Görüş greift auf Diyanet-Imame zurück. Wenn wir dann auf andere Akteure schauen, Imame aus Marokko kommen dann halt tatsächlich aus dem königstreuen Kontext, sage ich mal. Und auch bosnische Imame gehören dem Riyasat an, was ja auch keine zivilgesellschaftliche Organisation im bosnischen Kontext ist. Also zumindest vom Habitus her sich nicht unbedingt als zivil wahrnimmt, habe ich den Eindruck.
Das stimmt, aber keine staatliche.
Also da sehe ich dann halt dann doch schon eine gewisse, wie soll ich es sagen? Also es passt nicht unbedingt ins Bild oder es kann nicht die Staatlichkeit an sich sein, die das Problem darstellt. Und da sehe ich halt auch die Ursache irgendwo auch in der Entwicklung der Muslime oder darin, wie sich muslimische Gemeinschaften hier entwickelt haben. Und muslimische Gemeinschaften haben sich hier halt weitgehend auch zivil entwickelt. Sie sind zivil entstanden. Mhm. Sie sind von Laien aufgebaut worden. Also es waren halt nicht Imame, die irgendwo hier nach Europa gekommen sind und dann Gemeinden aufgebaut haben. Nein, das waren die einfachen Fabrikarbeiter. Das waren die einfachen Gastarbeiter damals, die diese Gemeinden aufgebaut haben, die aber immer auch irgendwo diesen Zweifel oder diese Befürchtung gehabt haben, etwas falsch machen zu können. Also die Frage nach theologischer Autorität. Sie selbst haben diese zum Beispiel nie beansprucht. Und da hat sich immer das Bedürfnis auch aufgebaut, diese theologische Autorität letztendlich aus den Herkunftsländern irgendwo auch hier reinzuholen, um auf diesem Wege Authentizität zu schaffen. Die Frage ist jedoch, ob das tatsächlich heute noch in dieser Form stattfinden kann oder in welchen Bereichen geht das? Wenn ich mir anschaue, es gibt tatsächlich halt auch Bereiche und ich habe das auch gerade in der Verbandsarbeit auch gesehen, wenn zum Beispiel Referenten aus der Türkei gekommen sind, wo du immer wieder auch von Akteuren, die halt nicht deutschsprachig waren und sich im Türkischen gut ausgekannt haben und so weiter, immer wieder die Reaktion bekommen hast, der versteht uns nicht. Also dieses Problem halt, diesen Brückenschlag nicht hinzubekommen, nicht auch diese, also was zum Beispiel immer so ein Problem gewesen ist, die sind hergekommen oder da sind Referenten hergekommen, so mit der Erwartung, ich treffe jetzt auf eine Gruppe Gastarbeiter, so auch aus der türkischen Perspektive halt Gastarbeiter, die haben von nichts eine Ahnung und ich erzähle denen mal halt so etwas. Und dann saßen dann aber plötzlich 30 Studenten vor denen, Akademiker teilweise, und haben sie mit Löchern, mit Fragen durchlöchert, die sie sich noch nie im Leben gestellt haben und auch völlig überfordert gewesen sind und die teilweise mit so einem Kulturschock zurückgegangen sind. Und das ist halt auch der Punkt. Das ist aber auch das Problem, dass zum Beispiel dann Imame hier erleben, wenn sie unseren Jugendlichen begegnen, die in der Schule, an der Universität oder auch im öffentlichen Leben mit Anfragen an den Islam konfrontiert sind, aber auch selbst Fragen an den Islam haben, die sie natürlich gerne von einer religiösen Autorität, von einer theologischen Autorität, dem Imam beantwortet, gern beantwortet haben würden, wo der Imam aber sehr oft völlig überfordert ist mit der Fragestellung, überhaupt zu verstehen, was ist das Problem, weil er einfach auch aus seinem, oftmals aus einem ganz anderen Kontext kommt. Schon diese Mehrheits- und Minderheitsverhältnisse sind ganz andere und stellen ganz andere Herausforderungen dar. Und da würde ich sagen, scheitert letztendlich und scheitert auch immer mehr das Importmodell von Imamen und führt auch dazu, dass wir zwar bei den Freitagsgebeten und am Karfreitag die Moscheen noch voll mit Jugendlichen haben, aber sobald es ans Inhaltliche geht, diese Jugendlichen ihr Heil irgendwo da draußen suchen.
Almila, du hast auch in deiner Forschungsarbeit ja auch intensiv mit dem Moscheeleben in Deutschland beschäftigt. Was für einen Stellenwert hat ein Imam überhaupt im Gemeindekontext? Weil du hast in einem Interview mal gesagt, ich glaube, das war bei Deutschland Radio Kultur, dass die Imame gar nicht mehr die zentralen religiösen Autoritätsfiguren sind. Was genau meinst du damit?
Die Frage ist, ob sie überhaupt jemals das gewesen sind im deutschen Kontext. Denn wie Engin ja auch gerade gesagt hat, die Selbstorganisation Moschee von Arbeitern, Arbeiterinnen vornehmlich gemacht. Also wenn wir jetzt mal das Islamische Zentrum in Hamburg, München, Aachen mal außen vor lassen. Da hat ja immer ein Arbeiter unter ihnen das Gebet geleitet und den Unterricht organisiert. Immer der, der gerade mal ein bisschen mehr Verse konnte, ein bisschen mehr Ahnung von Religion hatte. Insofern gab es ja von Anfang an immer einen größeren Tool an diesen Arbeiterimamen, die sich abgewechselt haben, aber auch im Wettstreit miteinander waren. Und was der eine als Imam in einer Predigt erzählt hat, konnte der nächste in der nächsten Freitagsversammlung schon wieder anders sehen. Das hat ja auch seinen Grund, warum es gerade im türkischsprachigen Kontext dann so viele verschiedene Moscheegemeinden und dann auch die Verbände gegeben hat. Man hat sich ja gestritten, sprich die Prediger haben ja nicht von Anfang an so das letzte Wort gehabt und wurden als zentrale Autoritätsfiguren angesehen. Im Idealfall ja, der Imam, der Hodja, der soll natürlich über Religion Bescheid wissen und auch religiöse Autorität besitzen, aber im Detail sehen wir erstens eine Abhängigkeit zum Vorstand. Wir sehen eine Abhängigkeit zur Gemeinde, zu den Moscheebesucherinnen, zu den Angehörigen, die da hinkommen. Und wie oft ich erlebt habe bei meiner Feldforschung, wie die Leute, gerade auch jüngere Leute, hinter dem Rücken des Imams gelacht haben darüber, dass er die Fragen, die sie gestellt haben, nicht verstanden hat oder überhaupt gar nicht wussten, wie in Deutschland das Leben aussieht. Die haben dann denen auch in religiösen Fragen nicht unbedingt vertraut. Hinzu kommt natürlich auch, dass religiöse Autorität eben nicht per se einfach vorhanden ist, nur weil man ein Imam ist oder von Dianet kommt oder eine Theologie oder Theologie studiert hat. Man muss sich die Autorität auch erarbeiten. Ich habe in ganz vielen Fällen beobachtet, dass selbst wenn der Imam eine nach einer hanafitischen Lehre korrekte Aussage getätigt hat, wenn dem Vorstand das nicht genehm war, dann hat er das einfach ignoriert. Und dann konnte der Imam noch so oft sagen, aber im Islam ist das so und so. Wenn es der Gemeinde nicht passt, dann haben sie auch Geld von Casino-Betreibern als Spende angenommen. Oder dann haben sie auch mal erlaubt, dass Frauen ohne ein Kopftuch in den Moscheeräumlichkeiten sitzen, zum Beispiel. Oder dann auch mal ihren Segen gegeben, wenn es hieß, naja gut, was soll man denn machen, wenn die Tochter unbedingt einen Nicht-Muslim heiraten will. Da kann der Imam noch so oft sagen, dass das islamischerweise nicht geht. Aber wenn das nun mal das Problem da vorhanden ist, muss man ja irgendwie damit umgehen können. Ich habe also die Erfahrung gemacht, dass die Autoritätsfigur eines Imams sehr stark angefochten werden kann und auch angefochten wird. Nicht unbedingt, wenn es nach außen geht. Also im interreligiösen Gespräch wird der Imam vorgeschickt und er ist dann auch der, der immer alles weiß und das auch sagen soll. Und nach der persönlichen Meinung des Normalgläubigen gefragt, sagt, wird der immer sagen, der Imam weiß das besser. Fragen Sie mich bitte nicht nach der Stellung von, weiß ich nicht, Isa im Koran. Das soll der Imam erzählen. Aber intern diskutieren die Leute ja schon sehr heftig auch miteinander. Und ein Imam kann sich die Autorität auch auf unterschiedlichem Wege erarbeiten. In einer Gemeinde hat ein Imam, der aus der Türkei kam, sich als allererstes nach einem Deutschsprachkurs umgeschaut und hat sich deutsche Islambücher aus Österreich, die es eben Mitte der 2000er schon gab, holen lassen. Die Gemeinde war begeistert und hat dann auch alles, was der Imam dann gesagt und gemacht hat, für gut befunden. Ein anderer Imam, eine Frau in dem Fall, eine Religionsbeauftragte, hatte sich zum Ziel gesetzt, die jugendlichen Frauen anzusprechen und hat sich auch eine professionelle Dolmetscherin geholt, damit das Gespräch auch flutschen kann. Das wurde als Entgegenkommen an die Gemeinde wahrgenommen. Und wenn wir bedenken, dass eine Gemeinde seit 10, 20, ja mitunter 30 Jahren mehrere Generationen lang in einer Gemeinde ist, die Imame und das andere religiöse Personal nur für ein paar Jahre dazukommt, dann müssen sich natürlich diese Leute diese Autorität auch erarbeiten. Sie haben sie nicht automatisch. Natürlich gibt es auch Gemeinden, da leiten seit 20 Jahren dieselben Imame und haben ein Standing, eine Position sich erarbeitet. Da kann auch ein Moscheevorstand natürlich nichts dagegen machen und wem das nicht gefällt, der gründet dann seine eigene Gemeinde. Solche starken Imame gibt's auch. Aber in aller Regel ist das eben nicht der Fall.
Esnaf, ihr startet ja jetzt das Islamkolleg, das ist ja noch in den Kinderschulen, also es ist ja noch ganz am Anfang, sagen wir mal so. Es ist ja ein sehr ambitioniertes Vorhaben, von was für einem Berufsbild eines Imams geht ihr denn als Islamkolleg aus? Also, weil man muss, glaube ich, auch ganz grundsätzlich über das Berufsbild eines Imams im Hier und Jetzt diskutieren, das sich eben nicht an den Bedarfen der Vergangenheit orientiert, sondern an der gegenwärtigen Lage und auch mit Blick auf zukünftige Entwicklungen, die eben auch im Blick behält. Habt ihr da konkrete Vorstellungen, von was für einem Berufsprofil geht ihr als Islamkolleg denn aus?
Vielleicht haben wir zunächst einmal strukturell betrachtet, zwei Pole. Wir wollen keine Super-Imame ausbilden, weil das zu utopistisch, glaube ich, wäre und auch der Realität nicht entsprechen würde. Und wir wollen auf der anderen Seite auch keine einfachen Vorbilder ausbilden, die das Gebet leiten. Das können von mir aus du und ich, viele andere Menschen. Wenn es um die reine Leitung des alltäglichen rituellen Gebets geht. Also zwischen diesen zwei Polen verortet sich irgendwo unsere Vorstellung von einem Imam in der Zukunft oder insgesamt vom Personal, das in einer Moscheegemeinde in Deutschland in der Zukunft tätig sein soll. Und wir haben das versucht, möglicherweise kann man das daran ablesen, durch unsere Lernbereiche oder Lehrbereiche entsprechend zu umrahmen. Nämlich, wir haben dort sieben unterschiedliche Bereiche. In Anführungsstrichen sind lediglich drei davon reine islamtheologisch-praktische Bereiche, wie beispielsweise gottesdienstliche Praktiken, Koranrezitation und die Predigtlehre. Also diese drei Bereiche wären sozusagen mit einem islamtheologischen praktischen Touch. Dann haben wir zwei weitere Bereiche, die sich daran anlehnen, die aber nicht in dieser Struktur rein islamtheologisch praktisch angesehen werden könnten, unseres Erachtens, nämlich die Gemeindepädagogik und die Seelsorge. Und da versuchen wir durchaus von anderen Verwandten oder Bezugswissenschaften oder verwandten Arbeitsfeldern zu profitieren. Das tun wir auch im Bereich der ersten drei, der islamtheologischen praktischen Bereiche. Also das, wovon ich beispielsweise begeistert bin, sind die Predigten, die ich nicht selten sonntags im zweiten deutschen Fernsehen sehen kann, als beispielsweise die Messen aus den Kirchen übertragen werden. Wie, also die Art und Weise, wie die Leute angesprochen werden während deiner Predigt. Nicht nur in den Inhalten, sondern in der Art und Weise, im Ton und so weiter. Das ist etwas, worauf wir auch demnächst achten wollen. Und die nächsten zwei Bereiche, die letzten zwei Bereiche wären dann politische Bildung mit dem Schwerpunkt Interreligiosität. Das ist, glaube ich, für einen Imam oder insgesamt für die Personen, die im Kontext der Moscheegemeinde tätig sind, hauptamtlich, ehrenamtlich, spielt keine Rolle, dass sie auch in diesem Bereich Kompetenzen haben, wie auch im Bereich der sozialen Arbeit mit dem Schwerpunkt Frauen- und Jugendarbeit. Das heißt also, wir haben hier ein breites Spektrum, wo wir meinen, dass wir durch die Vermittlung entsprechender Kompetenzen in diesen Bereichen im Grunde genommen dem sich anders inzwischen gestaltenden Bedarf in den Moscheegemeinden werden sozusagen gerecht werden können und auf diesen Bedarf entsprechend reagieren können. Es reicht nicht mehr aus, dass der Imam eine schöne Stimme haben muss, dass er von mir aus eine starke Stimme hat während der Predigt und so weiter und so fort, und dass er sehr gut die klassische Theologie kennt, sondern dass er durchaus auch über den Tellerrand hinaus, über den Tellerrand dieser islamtheologischen praktischen sozusagen Disziplinen auch gewisse Kompetenzen hat.
Vielleicht eine kleine Ergänzung von mir und dann können Engin und Aisha gerne auch was dazu sagen. Aber besteht denn nicht die Gefahr, dass man zu viel Last auf die Schulter eines Imams dann auch ablegt? Was soll der Imam alles machen? Er soll die Gemeindearbeit machen, religiöse Religionspraxis und so weiter. Und dann soll er Sozialarbeit machen, Familienberatung, Präventionsarbeit, interreligiöser Dialog, am besten auch noch Öffentlichkeitsarbeit. Ist das nicht zu utopisch? Ist das nicht zu eine große Erwartungshaltung? Braucht man dann nicht eher eine Spezialisierung auch? Und wie würdest du das, Engin, sehen oder Aisha? Vielleicht könnt ihr da etwas dazu sagen.
Ja, also tatsächlich haben wir auf der einen Seite so große Moscheen, multifunktionale Zentren, da gibt es jede Menge aktive Menschen, die vielleicht auch studieren, Religionspädagogik beispielsweise oder soziale Arbeit oder irgendeine theologische Ausbildung haben oder verbandsintern sich ausgebildet haben. Auf jeden Fall ein Spektrum an religiösem Personal, an Experten und Expertinnen, die da sind und die diese Arbeitsfelder abbilden und abdecken, die auch von normalen Gemeindebesuchern ja immer wieder als Superimam formuliert werden. Psychologe und Therapeut und Familienhelfer und Sozialarbeiter und natürlich Gebetsleitung und sollte immer auch da sein, auch wenn nur drei Männer das Nachmittagsgebet beten wollen, dann muss natürlich auch der Imam vorhanden sein. Und das alles auf die Person des Imams hin zugespitzt. Was wir allerdings aber sehen, ist ja tatsächlich, dass diese Bedürfnisse formuliert werden im Hinblick auf das, was ein Imam alles können muss und auch leisten sollte. Wir sehen aber auch, dass jetzt schon bereits, zumindest in den Gemeinden, die sich so aufgestellt und aufgebaut haben, da ein großes Pool an Leuten vorhanden ist, die diese Aufgaben machen können oder auch schon machen. Natürlich nicht professionell, natürlich nur ehrenamtlich, aber sie bringen ja das, was sie selber gelernt haben, ja auch in die Moscheen hinein, als Gruppenleitung, als informelle Treffs, als mit Angeboten für Kinder, Jugendliche, Frauen. Also gerade im Frauenbereich ist da ja wahnsinnig viel auch vorhanden. Und auf der anderen Seite haben wir aber durch die geforderte Professionalität und auch durch die religionsverfassungsrechtlichen Sachen, nämlich Anerkennung, das bedeutet auch immer Transparenz. Wer ist in dieser Moschee? Wer geht ein und aus? Wer hält einen Vortrag? Wer macht irgendwelche informellen Treffs? Sodass diese autonome Situation in Moscheen, in denen man auch relativ offen sich treffen konnte, immer mehr ja, durch Interventionen der Moscheevorstände, der Regionalvorstände bis in Bundesvorstände und darüber hinaus und natürlich auch staatlicherseits, also von deutscher Seite aus angefragt wird, ja, der und der hat bei euch gepredigt, der ist aber ein XY-Mensch, was hat der bei euch zu suchen und ähnliches, sodass diese autonome Situation in Moscheen immer stärker in Frage gestellt wird von den Moscheevorständen selber, dass sie mehr Kontrolle ausüben wollen, natürlich auch um Beständigkeit und Nachhaltigkeit garantieren zu können. Das bedeutet aber im Endeffekt, dass wir so eine Kanalisation auf die Figur des Imams dann eben haben, weil eben all die Ehrenamtlichen, die das ja auch noch machen, dann quasi außen vor bleiben. Man kann ja quasi nicht alles kontrollieren und alle kontrollieren. Aber damit beschränken wir natürlich auch unsere Moscheen, indem wir das alles auf einen Super-Imam hin zu arbeiten. Ganz unabhängig davon, dass wenn ich so ausgebildet wäre, dann würde ich mich aber nicht mit 1.000 Euro im Monat in der Moschee zufrieden geben. Also sprich, wer soll das dann auch alles bezahlen können und wollen, wenn wir dann solche tollen Imame und auch Religionsbedienstete hätten. Insofern ist die Frage nach dem, was ein Imam alles soll, natürlich ein Grundbedürfnis aus den Gemeinden herausformuliert. Und gleichzeitig sehen wir auch die Leute, die das schon machen und können, die vielleicht nicht Imam heißen, sondern nur Frauengruppenleitung. Aber dass man natürlich auch in der Richtung diese fördern muss und auch denen einen Ausbildungsweg ermöglichen sollte, um sich stärker professionalisieren zu können. Aber das sehe ich auch in diesem Islamkolleg beispielsweise. Es geht ja nicht nur an diejenigen, die jetzt hier Berufsbild Imam wollen, sondern auch an alle, die irgendwie Bachelor Islamische Theologie haben oder aus einer Predigtkultur oder ähnliches Berufserfahrung schon haben.
Nicht, ja, genau, Almila. Es geht auch nämlich darum, dass wir neben der grundständigen Ausbildung, die etwa 2 Jahre dauern soll, tatsächlich mit dem Ziel, im Berufswunsch, Berufungswunsch eines Imams, dass jemand, der vielleicht schon jetzt in den Moscheegemeinden tätig ist oder insgesamt sich irgendwo einbringen möchte im Bereich der politischen Bildung, im Bereich der Jugendarbeit, als Seelsorger, ehrenamtlicher Seelsorger. Also wir haben im Moment riesengroßen Bedarf. Ich habe im Moment, ich selber, weil wir hier am Institut für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück ein Projekt auf Niedersachsen bezogen mit dem niedersächsischen Justizministerium haben zur Standardisierung und Professionalisierung der muslimischen Gefängnisseelsorge. Gerade in diesem Moment habe ich 2 Anfragen aus 2 unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten außerhalb von Niedersachsen nach entsprechend ausgebildetem Personal im Bereich der muslimischen Gefängnisseelsorge. Das heißt also, diejenigen, die auch sich partiell in nur bestimmten Bereichen einbringen wollen, sei es ehrenamtlich oder hauptamtlich später, denen wollen wir auch eine gewisse modulare Ausbildung anbieten, damit sie dann auch dementsprechend Kompetenzen erwerben können, die sie dann in diesen Bereichen, in Bereichen ihres Interesses zur Anwendung bringen können.
Engin, wolltest du auch was dazu sagen?
Ja, gerne. Ich würde die Frage gerne noch mal ein Stück weit verkomplizieren, nicht vereinfachen, weil ich tatsächlich der Meinung bin, es ist ein Stück weit komplizierter, als es oftmals auch der Staat gerne haben will und auch komplizierter, als es die Verbandslandschaft gerne haben will. Mein Eindruck ist tatsächlich, dass wir die ganzen Diskurse um Imamausbildung und Imamcurricula und Imamprofil tatsächlich immer noch an dem ausrichten, was Status quo ist. Also es geht nur darum, den Bestand irgendwie aufzustocken, den Bestand, der halt aktuell aus der Türkei, aus Marokko, aus Bosnien abgedeckt wird, von hier zu bestücken, aber ohne tatsächlich auch die grundsätzlichen Strukturfragen zu stellen. Und ich bin der Meinung, dass ein Imamprofil letztendlich auch sehr stark von einem Moscheeprofil abhängt. Und da haben wir tatsächlich ein Riesendefizit dahingehend, dass wir das, was wir als Moschee haben, eigentlich so gar nicht diskutiert oder definiert haben, auch innerhalb der muslimischen Community. Und da muss man auch sagen, das, was wir hier an Moscheen in Europa haben, das, was wir hier als Moscheen in Deutschland haben, das sind keine Selbstverständlichkeiten. Wir haben diese Strukturen, diese Art und Weise, Moschee zu sein. Oftmals in den ganzen Herkunftsländern haben wir das gar nicht. Interessant ist zum Beispiel, dass Also nur als Beispiel, dass du halt in einer Moschee nicht nur betest und nicht nur so ein bisschen Religionsunterricht machst, sondern dass dort soziales Leben stattfindet. Das ist tatsächlich etwas sehr spezifisch Europäisches, das ist etwas sehr spezifisch Deutsches, wobei ich da die Muslime hier zu dem Deutschen dazuzähle. Also nicht in einem Gegensatz zueinander stehen, sondern als Teil des Ganzen, was sich auch von den Herkunftsländern abhebt. Ich fand zum Beispiel sehr interessant, vor einem Jahrzehnt oder so gab es tatsächlich von der Dianet so eine Initiative, die Erfahrungen, die sie auch hier in Deutschland oder hier in Europa gemacht haben und auch über die Imame, die sie hierher entsandt hatten, irgendwie auch wieder zurückgespiegelt worden sind, diese auch zum Beispiel in die Moscheelandschaft in der Türkei umzusetzen, dass dann plötzlich so Jugendräume entstanden sind, dass so der Aspekt soziales Leben in der Moschee immer stärker auch in den Vordergrund gekommen ist. Und ich bin der Meinung, dass das tatsächlich eine Entwicklung gewesen ist, die dem geschuldet gewesen ist, was sie hier vorgefunden haben. Und was das eigentlich bedeutet, das haben wir innerhalb der muslimischen Community eigentlich so nie diskutiert. Also auch den Schatz, den wir hier haben. Also dieses riesige Potenzial und auch diese Innovationskraft, die bei der Gründung dieser Moscheegemeinden zur Entfaltung gekommen ist, haben wir nie diskutiert. Und irgendwo bin ich auch der Meinung, dass wir diese Innovationskraft bei der Alltagsbewältigung verloren haben. Also die Moscheegemeinde, die wir heute haben, die ist weitgehend identisch mit der Moscheegemeinde vor 20 Jahren. Vielleicht ist das Gebäude gekauft, vielleicht sind die Teppiche etwas besser und der Wandschmuck besteht jetzt aus Isnik-Kacheln. Aber die Art und Weise, wie die Moscheegemeinde funktioniert, ist weitgehend noch das, was wir dann quasi als Krönung der zivilen Gemeindeentwicklung hier in den 80er, spätestens in den 90er Jahren etabliert haben. Und seitdem hat sich tatsächlich nichts verändert. Nur die muslimische Community hat sich weiterentwickelt, die hat sich massiv geändert. Und gerade auch mit den Generationswechseln ist auch ein Stück weit Mentalitätswechsel hineingekommen. Und wenn wir heute in die Landschaft hinausschauen, dann haben wir eine ganze Menge junger Menschen, die religiös interessiert sind, sich auch zur Religion bekennen, bewusst religiös leben, das aber nicht mehr in der Moschee stattfindet. Nicht, weil sie die Moschee nicht ausstehen können, nicht, weil sie die Moschee hassen oder sowas, im Gegenteil. Also sie würden meiner Meinung nach das, was sie draußen machen, in eigenen Vereinen machen, in anderen Kontexten machen, würden sie gerne in der Moschee umsetzen. Nur das Profil, das wir aktuell in der Moschee haben, als Moschee haben, lässt dafür keinen Raum. Und das schränkt meiner Meinung nach auch das Profil der Imame oder das Profil, das wir als Imame brauchen, sehr ein. Und ich bin der Meinung, dass wir uns tatsächlich auch hinsetzen müssen und darüber diskutieren müssen, welches Profil an Moschee brauche ich eigentlich, um diese Jugendlichen auch wieder dort unterbringen zu können. Und da geht es halt nicht nur darum, Religionsdienstleister zu sein, im Sinne von Gebetsraum bereitstellen und jemanden, der das Gebet leitet, bereitstellen, aber sonst sich um gesellschaftliche Diskurse, um Fragestellungen, die sich diese jungen Leute stellen, eigentlich so gar nicht mehr kümmern, reicht dann halt nicht mehr aus. Es braucht halt eine Moschee, die zum Beispiel dann auch Raum für Diskussion bietet. Und damit meine ich gar nicht so interreligiösen Dialog, das findet ja irgendwo auch sowieso schon statt, aber Raum, damit die eigenen muslimischen Jugendlichen tatsächlich auch diskutieren können und debattieren können, auch kontrovers von mir aus, Fragestellungen hineinwerfen können, weil mit diesen kontroversen Fragestellungen werden sie draußen, ich sag mal, draußen immer wieder konfrontiert und finden aber diese Antworten halt nicht mehr in der Gemeinde, was dazu führt, dass diese jungen Menschen draußen ihr Glück dann suchen, was ja auch nicht schlimm ist. Am Ende ist auch Alhambra aus so einem Denken heraus entstanden oder aus so einem Bedürfnis heraus entstanden. Aber ich bin der Meinung, dass wir auch diese Diskurse, auch das Know-how, das sich dort mittlerweile aufgebaut hat, brauchen wir auch in den Moscheegemeinden. Und da muss sich das Profil der Gemeinden ändern, zu einer viel mehr auch in der Zivilgesellschaft vor Ort verorteten Gemeinde. Und entsprechend muss das Profil des Imams dann halt auch ein anderes sein. Also nicht mehr nur Gebetsleiter, sondern auch jemand, der tatsächlich auch vielleicht in der Lage ist, in diesen Diskursen halt nicht unterzugehen, also wie es Almina gesagt hat, hinter dem Rücken ausgelacht zu werden, sondern tatsächlich auch als Autorität wahrgenommen zu werden.
Ich möchte, ja,
es glaube ich, widersprechen.
Ganz kurz, vielleicht noch eine weitere Perspektive ansprechen darf, zwar eher bezogen auf den bosnischen Dachverband und die bosnischen Moscheegemeinden, die ich glaube, sehr gut zu kennen, weil ich auch dazu meine Masterarbeit geschrieben habe über die Entstehung der Gemeinden der Bosniaken in Deutschland und des Bundesdachverbands. Das, was ich festgestellt habe und was auf jeden Fall über all das, was Engin gerade angesprochen hat, all diese Aspekte noch vielleicht berücksichtigt werden muss, ist tatsächlich innerhalb dieser geschlossenen Räume, von mir aus innerhalb einer ethnischen Gruppe, hier in diesem Falle Bosniaken, ist der Fakt, und das wurde auch im Verlauf des heutigen Abends und der heutigen Diskussion auch irgendwo am Rande angesprochen, nämlich wir sind keine Gastarbeitergeneration mehr. Wir sind keine Generation von Menschen, die irgendwo ausschließlich in den Werften arbeiten, in den im Bergbau arbeiten, Eisenbahn oder wie auch immer. Inzwischen besteht die muslimische Community und ich rede jetzt ganz gezielt und angesprochen von der bosnischen muslimischen Community. Inzwischen geht es hier um die Menschen, die in der dritten Generation leben, die Top-Manager beispielsweise in Weltkonzernen sind, die auch irgendwo ihre islamische religiöse Identität ausleben wollen. Wir müssen einfach verstehen, dass das, was in den 70er, 80er Jahren in den Moscheen stattfand, diese Leute nicht mehr anspricht. Und es ist schade, es ist einfach schade in vielerlei Hinsicht. Also jetzt könnte ich tatsächlich als Imam Predigt daraus machen, dass wir einfach auf solche Leute verzichten. Aus welchen Gründen auch immer. Und insofern ist es wichtig, dass wir zumindest im Bereich des religiösen Personals, und dazu zähle ich Imame und alle anderen, die sich dazu begeistern können, in den Moscheegemeinden, dass wir im Bereich dieses religiösen Personals Menschen haben, die auf unterschiedliche Profile von Menschen, auf unterschiedliche Profile von Gruppen, die sich dort bewegen, egal wie diese Gruppen konstruiert oder definiert werden, dass wir auf unterschiedliche Profile insgesamt der muslimischen Community sozusagen Antworten geben müssen beziehungsweise haben müssen. Und mein Traum, meine Vision ist in diesem Zusammenhang, dass wir auf solche Entwicklungen reagieren. Also ich sage das da, wo ich immer zumindest, was die Bosniaken angeht, möglich ist, gesagt zu werden, wir sind keine Generation der Gastarbeiter mehr. Wir sind auch inzwischen akademisch ausgebildet, sind an den Universitäten tätig, es gibt Juristen unter uns, es gibt Ökonomisten unter uns, es gibt alles, Ärztinnen, Ärzte, alles Mögliche. Und wir können uns nicht den Luxus leisten, auf diese Leute einfach zu verzichten.
Wenn ich da auch noch etwas beisteuern darf, Eren.
Gerne, gerne.
Ich fand jetzt einfacher. Okay, ich fand jetzt, was Engin gesagt hat, doch etwas negativ. Also die Aussage, seit den 80er und 90er Jahren hätte sich in den Moscheen nichts geändert. Das sehe ich nicht so. Ich war Anfang der 90er Jahre eine junge Frau, die liebend gerne in den Moscheen etwas machen wollte. Und absolut keinerlei Möglichkeiten in meiner ganzen Region, ich komme aus der Gegend Stuttgart, aber nicht aus Stuttgart, überhaupt eine Möglichkeit war, in einer Art Moscheearbeit etwas zu machen. Ich hatte da verschiedene Ideen, die ich da machen wollte, Bibliotheksbesuche, Lesestunden und Ähnliches. Also das ganze Soziale, was eigentlich in der Moschee nichts zu suchen hat, aber wir wollten das gerne machen. Als junge Frau war das nicht möglich. Es gab eine einzige Moschee, eine Medigölisch Moschee, da konnte man als Frau irgendwie in der Frauengruppe was machen und Unterricht genießen und Ähnliches. In allen anderen war das nicht möglich. Das ist heute aber ganz anders. Wir sehen heute im großen Stil Frauenräume. Ja, Abstellkammern, ja, Kellerräume, ja, und die reichen nicht aus und es ist alles irgendwie nicht perfekt. Aber es gibt wenigstens überhaupt irgendeine Möglichkeit. Man wird nicht rausgeschmissen, nur weil man als junge Frau in den Masjid-Raum so Richtung reinläuft, sondern wird sogar gefragt, ja super, wir möchten gerne, dass Leute wie Sie, also wie auch Esnaf gerade gesagt hat, Leute, die gut ausgebildet sind, die irgendeine Expertise haben, in den Moscheen auch tatsächlich was machen und anbieten können. Natürlich wird in dem Moment, in dem man etwas zu kritisch ist, das nicht mehr so gerne gesehen. Das hängt aber auch wiederum von der Moschee ab, in der man sich hineinbegibt. Aber ich denke schon, dass ich gerade in Bezug auf Frauen und junge Mädchen, junge Frauen, sich doch erheblich etwas geändert hat. Früher gab es keine Hodja-Hanems, gab es keine Expertinnen, es gab keine Predigerinnen. Jahrelang hat meine Mutter versucht, den Koran lesen zu lernen, also Alphabetisierung, und es war ihr als erwachsene Frau nicht möglich, bis sie sich dann irgendwann einen Internetkanal zugelegt hat, wo sie das machen konnte. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, den wir ansprechen sollten, inwiefern bei der Imam-Ausbildung auch das ganze Digitale eine Rolle spielt. Was ich natürlich, wo ich Ingen zuspreche, ist natürlich auf jeden Fall, dass als Moscheegemeinschaften noch in vielen anderen Bereichen Muslime was zu sagen haben. Also mein Lieblingsthema momentan ist ja umweltethisches Handeln. Und das ist zum Beispiel etwas, was da in den Moscheen ja auf jeden Fall ja auch kommen sollte und kommt. Man sieht bei den Kindern und Jugendlichen, dass sie sehr viel Interesse dafür haben. Oder auch allgemein Menschenrechte, nicht nur, wenn es um das Thema Uiguren geht, sondern auch tatsächlich hier vor der eigenen Haustür, in unserem eigenen Land, auf unserem eigenen Kontinent und noch viele andere. Also man hat da vielleicht, man muss es eher so sehen, es gibt eine zweigleisige Entwicklung. Auf der einen Seite die Moscheen, die noch so Altherrenclub wie in den 80er Jahren geblieben sind und bleiben. Das ist möglicherweise aber auch ein Land-Stadt-Gefälle. Und gleichzeitig aber Moscheen, die zu großen Zentren geworden sind, da hat man kein Mangel an Jugendlichen.
Ja, ich möchte einen Punkt...
Vielleicht ganz kurz...
ja, gerne.
Gerade, also mir ging es gerade nicht darum, die Situation als negativ oder die Entwicklung als negativ darzustellen. Natürlich haben wir zwischen einzelnen Moscheegemeinden zum einen sehr große Entwicklungsunterschiede. Und mir ging es nicht darum zu sagen, hier, das, was passiert, ist schlecht oder so, sondern ich habe den Eindruck, dass so das Modell, was wir uns als Moschee vorgestellt haben, sich im Prinzip seit den 90er Jahren nicht mehr weiterentwickelt hat. Klar gab es einzelne Communities oder Gemeinschaften, die teilweise 10 Jahre dahinter gelegen haben. Also manche haben halt in den 90er Jahren schon Jugendarbeit, Frauenarbeit und was weiß ich was gehabt, während andere tatsächlich erst in den 2000er Jahren angefangen haben, überhaupt mal über die Alternmannschaft hinaus auch noch eine Zielgruppe zu entdecken. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass so das Modell, was wir als Moschee uns vorstellen und dann die Rolle des Imams in dieser Moschee tatsächlich schon in den 90er Jahren einen gewissen Zenit erreicht hat und danach eher so das voneinander Kopieren stattgefunden hat, was ja auch völlig legitim ist und überhaupt kein Problem. Aber was der Unterschied war, ist, dass tatsächlich bis dorthin eine sehr starke Weiterentwicklung stattgefunden hat, die letztendlich sich auch an den Bedürfnissen orientiert hat, dass die Frauen reingekommen sind. War eine Selbstverständlichkeit aus der Notwendigkeit heraus. Nicht, weil es irgendwo im Koran steht oder weil es einen Hadith dazu gibt, sondern mit dem Familienzuzug waren die halt plötzlich da. Und man hat, ich sag mal, flexibel darauf reagiert. Und ich habe den Eindruck, dass diese Flexibilität uns abhanden gekommen ist und die Gemeinden dann halt auch auf diese Herausforderungen, die sich ihnen heute stellen, einfach auch gar nicht mehr reagieren können, weil sie viel zu sehr mit Alltagsbewältigung auch beschäftigt sind irgendwo.
Ich möchte kurz eine Zuschaueranmerkung einfach nur mal kurz vorlesen. Ist jetzt keine Frage, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, und zwar von Imam Christian Auhan Hermann aus Berlin, glaube ich, der sagt, wir brauchen meiner Ansicht nach einen besseren Zugang zu jungen Menschen. Das geht nur mit Imamen, die unsere deutsche Lebensrealität kennen und hilfreich darauf reagieren können. Auf TikTok, also sprich auch soziale Medien insgesamt, fischen die Salafisten und andere Fundamentalisten derzeit die Jugend ab, während die Gemeinden die jungen Leute nicht mehr erreichen. Ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, soziale Medien und wie bestimmte ideologische Akteure diese sozialen Medien als Raum sehr gut besetzen. Und da ist wenig alternative Angebote gibt. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Ich möchte aber noch kurz etwas aufgreifen, und zwar das Moschee-Profil, hattest du irgendwie gesagt. Und Aisha, du schreibst ja auch in deiner Arbeit, dass Moscheen in erster Linie Männerorte gewesen sind und dass diese Orte immer noch von Männern dominierte Räume sind, aber Frauen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen und auch sich die Räume halt auch erkämpfen, die sie brauchen. Deswegen ist, glaube ich, halt auch im Kontext, gerade bei der Thematik Imam-Ausbildung, eine Frage, die wir nicht irgendwie unter den Teppich kehren sollten, sondern auch thematisieren müssen. Was für eine Rolle spielen Frauen in der Imam-Ausbildung? Also richtet sich die Imam-Ausbildung lediglich an Männer? Oder vielleicht an Esnaf die Frage als Islamkolleg, aber auch an die an Engin und Aisha natürlich.
Nee, was das, oder macht die Aisha zuerst?
Nee, bitte, mach du.
Nee, was das Islamkolleg angeht, also wir machen überhaupt keinen Unterschied in der Ausbildung und in den anderen und in den Adressaten der Ausbildung. Das heißt also, bei uns sind sowohl Männer als Frauen sehr gut und sehr herzlich willkommen, junge, alte. Also es gibt nur zwei im Grunde genommen Voraussetzungen. Zunächst einmal für die grundständige Ausbildung der Abschluss der islamischen Theologie, also der universitäre Abschluss. Warum dieser Abschluss? Wir haben und wir betreiben islamische Theologie an der Universität Osnabrück offiziell seit 8 Jahren. Es sind inoffiziell vielleicht 11, 12, 13 Jahre, wenn man die Vorläufereinrichtungen mit berücksichtigt. Und wir haben festgestellt, also wir haben uns mit diesem Thema hier am Standort Osnabrück schon recht früh und am Anfang im Grunde genommen diese ganzen Entwicklung seit 2010, seit den berühmten Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Weiterentwicklung von Theologien in Deutschland. Wir haben im Februar 2010 vielleicht europaweit die größte Tagung zur Imam-Ausbildung im europäischen Kontext organisiert. So ungefähr war der Titel. Und dieses Thema hat uns immer verfolgt. Wir, wie ich vorhin auch gesagt habe, wir hatten auch hier ein universitäres Weiterbildungsprogramm für die schon tätigen Imame in Deutschland. Allerdings diejenigen, die aus dem Ausland kamen, und dort waren die Inhalte eher auf Deutschland bezogen. Deutsche Geschichte, das deutsche Rechtssystem, das politische System oder Ähnliches, weil wir davon ausgegangen sind, dass diese Menschen zwar theologisch gut ausgebildet sind, aber in diesem Kontext gewisse Nachholbedarf besteht. Das heißt also, dieses Thema hat uns hier beschäftigt, und wir haben, seitdem wir dann regelmäßig oder ordentlich fachwissenschaftlichen Studiengang Islamische Theologie aufgenommen haben am Institut für Islamische Theologie, festgestellt, dass die Vermittlung der akademischen Kompetenzen auf dem akademischen Niveau, also eher im theoretischen Bereich der islamischen Theologie, nicht ausreicht für die praktische Tätigkeit und für den Alltag, für die Realität in den Moscheegemeinden. Dazu haben uns auch unterschiedliche Studien in dieser Annahme sozusagen bestärkt. Und insofern ist für uns wichtig, erstmal der Abschluss, also für die Imam-Tätigkeit der islamischen Theologie, mindestens auf Bachelor-Ebene, und dann ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache. Das sind die formellen zwei Voraussetzungen. Alles andere, weiblich, männlich, jung, alt, hauptamtlich, ehrenamtlich, ist überhaupt für uns irrelevant, und wir beschäftigen uns überhaupt nicht damit. Das heißt also, wir wir werden sehr gerne all diejenigen, die diese Voraussetzungen erfüllen, aufnehmen. Ich hoffe nur, dass zumindest laut der Anfragen im Moment, dass wir so viele werden im ersten Jahr aufnehmen dürfen. Also ich darf auch ein bisschen vielleicht freudig verkünden, dass wir bei weitem über das liegen, was wir uns erhoffen, zumindest an den Anfragen im Moment und was wir geplant haben, 20 bis 30 Personen, und wir liegen bei viel mehr im Moment. Ich hoffe, dass sich das so auch fortsetzen wird in der Zukunft.
Mhm. Aisha, du wolltest, glaube ich, auch was dazu sagen?
Ja, ich habe das Thema Gender in den Moscheen untersucht, nicht weil ich das unbedingt wollte, sondern weil mir das so direkt ins Auge gesprungen ist und von allen Seiten, von Männern wie Frauen, immer wieder zur Sprache gebracht worden ist. Also wir sehen natürlich, wenn wir uns an die Geschichte der Moscheen zurückwenden, das sind Orte gewesen, die erstmal von Männern für Männer gemacht worden sind. Nicht nur um Gebete zu haben, sondern auch um einen Treffpunkt, einen Austauschort zu haben, in der Fremde quasi. Wenn man sich aber mit den älteren Frauen in den Gemeinden unterhält, also die, die heute so um die 70 Jahre alt sind, dann erzählen die, dass sie schon von Anfang an auch in den Moscheen waren. Nämlich im Ramadan zu Tarawih oder an Laylatul Qadr und den anderen gesegneten Nächten. Das sind also die Gelegenheiten gewesen, an denen die Frauen in den Moscheen waren. In den Masjid-Räumen mit abgetrennt, teilweise nicht abgetrennt, dann später eben mit eigenen Räumen, und die Frauen sich darum, um diesen Raum in der Moschee gekämpft haben. Dann die Bildung der Frauenabteilungen und so weiter und so fort. Und dann irgendwann die Frage nach den Predigerinnen kam, also nach den Lehrerinnen, nach den Predigerinnen, und dass sich Frauen auch auf eigene Kosten zum Teil Predigerinnen aus der Türkei zum Beispiel geholt haben, die dann auch mal für 3 Monate mit einem Touristenvisum hier was gemacht haben. Dass die Frauen untereinander sich organisiert haben, dann auch sich selber weitergebildet haben, ist eine Entwicklung, die ist auch weltweit zu sehen. Also wir sehen Frauen-Moschee-Bewegungen in Ägypten, wir sehen sie in Marokko, wir sehen sie in Indonesien, in der Türkei. Das ist jetzt aber nichts typisch Deutsches. Aber dass überhaupt Frauen in so großen Mengen die Moschee als einen Ort gesucht und gefunden haben, an denen sie Unterricht, religiöse Praxis, aber auch religiöse Autorität ausbilden können, das ist im Vergleich zu den letzten Jahrhunderten eher neu. Also es gibt natürlich Berichte von Frauen, die schon immer in den Moscheen waren, auch in Medresen waren. Das hört dann so um die Beginn der Neuzeit etwa auf. Man weiß, da muss noch viel auch geforscht werden, inwiefern das nur punktuelle Ereignisse sind oder tatsächlich auch von einer männlichen Geschichtsschreibung diskriminiert worden ist. Das sind alles so Punkte, die wir noch nicht kennen. Auch Detail zu den Rechtsfragen, wann dürfen Frauen in die Moscheen, welches Alter, Dunkelheit, zu welchen Tageszeiten und so weiter. Aber wir sehen eben jetzt in den letzten 30 Jahren, auch gerade in Deutschlands Moscheen, Frauen zu immer stärkeren Figuren zu werden. Und nicht nur, wenn es um das Thema Pädagogik geht, sondern auch in allen anderen Fragen. Natürlich müssen sich die Frauen gegenüber den männlichen Vorständen auch durchsetzen. Das ist auch keine Frage. Das ist nun mal wie überall in der gesamten Gesellschaft, dass man sich seine Position erkämpfen, erarbeiten muss. Rechte werden einem nicht gegeben, die muss man sich immer holen. Und es ist natürlich sehr begrüßenswert, man sieht ja auch, also dass in dem Islamkolleg natürlich der Weg für Frauen auch offen ist, das sieht man ja schon auch an den akademischen Ausbildungen der Theologie, dass mindestens die Hälfte aller Studierenden Frauen sind, sogar mehr studierende Frauen sind und auch unter den Religionslehrern eher Lehrerinnen zu finden sind. Das ist zum Beispiel auch aus Bosnien bekannt, dass die Mehrheit der Lehrkräfte für islamische Religionslehre Frauen sind. Der Weg zum Imam steht den Frauen höchstwahrscheinlich in der Mehrheit der Moscheen nicht offen, im Sinne von Gebetsleitung. Aber alles andere, von Predigen über Unterrichten, über Rat und Ähnliches, das machen Frauen ja schon und werden sicherlich in der nächsten Zeit noch viel mehr Möglichkeiten finden, das auch durchsetzen zu können.
Ich möchte kurz vielleicht eine Anmerkung aus dem Zuschauer, aus dem Publikum vielleicht weitergeben, worauf ihr gerne reagieren könnt. Dass die Imame die hiesige Lebensrealität kennen müssen, dass sie Deutsch können müssen, ist ja selbstverständlich. Ist es aber auch nicht so, dass die sogenannten Herkunftsländer nach wie vor einen wesentlichen Teil des theologischen Wissens produzieren? Wie soll in Zukunft die Beziehung zu den Herkunftsländern aussehen? Und warum schränken wir uns mit dem Label Deutsch so sehr ein, wo doch Transnationalität das viel zentralere Stichwort sein müsste, auch was die Produktion von Wissen angeht? Vielleicht, Engin, möchtest du dazu was kurz sagen, zu den aufgeworfenen Fragen?
Gerne. Ich denke, was theologische Wissensproduktion angeht, ist natürlich gerade, wenn man sich auch islamische Wissenstraditionen anschaut, dann ist der Bezug zu einer bestehenden Tradition essentiell. Also dass sich beziehen können auf eine Kette auch von Gelehrsamkeit oder auf eine als Teil einer Kette, einer langen Gelehrsamkeit sein zu können, ist schon eine Frage, die auch hinsichtlich der Authentizität oder als authentisch war, auf die Wahrnehmung als authentisch relevant ist. Und ich denke, bei der Frage Zugang zu Theologie und so weiter, kann es auch keine nationalen Grenzen geben. Also der Austausch auch mit den Herkunftsländern, aber auch der Austausch mit anderen Erfahrungen, was theologisch, also auch anderen theologischen Erfahrungen weltweit angeht, wird gerade auch hier für Muslime und auch sich eine entwickelnde muslimische Gelehrsamkeit ein wichtiger Standbein sein, ein wichtiges Standbein sein, wo man auch nicht sagen kann, die Garantie, dass am deutschen Wesen alle genesen werden, die gibt es halt nicht. Also wir haben hier letztendlich nicht ein Monopol darauf, dass in Deutschland sich auch eine muslimische Gelehrsamkeit entwickeln wird, das muss sich erst beweisen. Und da finde ich es zum Beispiel schon schade, dass gerade auf der Seite, von der Seite her die Produktion an der Universität sich doch zu sehr immer noch auf die Lehre beschränkt und die wissenschaftliche Arbeit oftmals, also meine Erfahrung auch, zu kurz kommt. Da wird es immer wieder und muss es auch einen Rückbezug und auch einen Austausch auch mit den Herkunftsländern geben, auch mit den Theologien dort geben. Und ich denke, das wird auch ermöglichen, sich auch gegenseitig zu befruchten. Also auch diese Perspektiven, Islam und Muslim sein, auch in der Minderheit, dürfte sicherlich auch nochmal eine ganz interessante Erfahrung auch für Theologen in Ländern sein, wo man normalerweise eine Mehrheit darstellt und sich bestimmte Fragen gar nicht mehr stellt, die aber gerade auch in einer globalisierten Welt auch in diesen Kontexten immer relevanter werden. Also da denke ich, geht es nicht einfach nur darum zu sagen, hier alles Deutsch, Deutsch, Deutsch, sondern es geht letztendlich darum, anknüpfungsfähige und auch Imame zu haben, die Zugang bekommen in die Gemeinschaften, die auch letztendlich die Sprache, und damit meine ich nicht nur die gesprochene Sprache, sondern auch die Mentalität vielleicht in diesen Gemeinden verstehen, daran wird man nicht kommen. Nur muss man halt auch sehen, dass sich diese Mentalitäten in den Gemeinden mittlerweile auch immer stärker ändern. Also ich bete mein Freitagsgebet in der Kölner Zentralmoschee. Ist eine DİTİB-Gemeinde, türkischer kann es ja gar nicht mehr sein, aber selbst in der Gemeinde hast du die Situation, dass beim Freitagsgebet fast die Hälfte der Moscheebesucher mittlerweile nicht Türken sind oder nicht Türkeistämmige sind. Also auch dort ändert sich die Realität und du hast dann tatsächlich ganz unterschiedliche Mentalitäten, die irgendwo auch miteinander vereinbart werden müssen, und das steigert letztendlich die Herausforderung an die Gemeinde, aber auch die Herausforderung an den Imam. Und unter den Teilnehmerkommentaren war zum Beispiel auch ein Kommentar, den ich auch sehr interessant fand, gerade weil man hier der ideale Imam, der in der Moschee gebraucht wird, soll offensichtlich eine eierlegende Wolfsmilchsau gleichen. Darum kann es nicht gehen, das wird auch niemand leisten können. Und Deswegen plädiere ich ja auch dafür, darüber zu diskutieren, welches Moscheeprofil wollen wir haben und dass in diesem Moscheeprofil das, was heute traditionell als Imamaufgabe wahrgenommen wird, nicht mehr von einer Person wahrgenommen werden kann. Dass dies letztendlich dann eine Teamangelegenheit sein muss, liegt meiner Meinung nach in der Natur der Sache. Es kann halt nicht mehr nur eine Person, oder wir können uns auch als muslimische Community nicht mehr damit begnügen, alle Verantwortung auf den Imam abzuwälzen und zu sagen, hier, mach du mal und rette uns ins Paradies, funktioniert nicht, sondern die Verantwortung muss tatsächlich auch verteilt werden. Und da, auch, um an die Frage vorher anzuknüpfen, muss es dann halt in vielen Bereichen völlig egal sein, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann. Klar, bei der Leitung des Gebetes stellt sich die Geschlechterfrage, aber bei allen Aufgaben sonst, die in der Moschee zu leisten sind und die auch dem Imam zugewiesen werden, stellt sich zu 90% nicht die Geschlechterfrage. Und da stellt sich auch nicht die Frage, ob das nur eine Person machen muss, sondern man kann gerade auch diese Aufgaben funktional differenzieren und auf einen größeren, in einen größeren Rahmen verorten. Aber dafür muss man tatsächlich halt auch den Rahmen, den wir diskutieren, glaube ich, etwas breiter setzen.
In Bezug auf diese letzte Frage, Erin, ich glaube nicht, dass es, also vielleicht ist der Begriff hier deutsch, hier falsch verstanden. Also es geht gar nicht um die Beschränkung oder unsere Fokussierung auf das Label Deutsch. Vielmehr ist damit verbunden tatsächlich das, was uns unter den Fingernägeln brennt. Im Kontext der Imam-Ausbildung und der Bedürfnisse, der religiösen Bedürfnisse, vor allem der Muslime oder insgesamt der Bedürfnisse der Muslime im Kontext der Moscheegemeinden. Das heißt also, dass wir uns auf jene Aspekte konzentrieren wollen, zumindest was das IKD hier in Deutschland, in Osnabrück angeht, aber insgesamt glaube ich, dass wir uns bei der in Deutschland angesiedelten Imam-Ausbildung konkret auf jene Aspekte konzentrieren sollen, die uns wichtig sind in unserer Realität. Das bedeutet aber nicht, dass wir gleichzeitig und automatisch eine Internationalisierung der islamischen Theologie als der Wissenschaft und als der immer noch neuen Wissenschaft an deutschen Universitäten, dass wir uns diese Internationalisierung verwehren und verschließen. Das wäre ein fataler Fehler. Und ich weiß zumindest von unserem Standort hier in Osnabrück, aber auch andere Standorte pflegen internationale Kooperationen. Und das ist auch die Zukunft dieser Standorte. Das muss auch sein, insgesamt in der Wissenschaft. Also was hätten wir überhaupt jetzt in der Sache der Corona-Pandemie, wenn es diese internationale Zusammenarbeit wissenschaftlich ja auch nicht gegeben hätte. So muss es auch innerhalb der islamischen Theologie sein. Nur bei den ganz konkreten Fragen, Leute, ich möchte nicht, und es kann nicht, also nicht, dass ich das nicht möchte, es kann nicht sein, dass jemand an der Fakultät für islamische Wissenschaften in Sarajevo, also jemand von meinen Kolleginnen und Kollegen dort, die ich sehr schätze, zu denen ich sehr gutes Verhältnis habe, dass sie mir in Osnabrück sagen, so und so wird es bei euch gemacht, soll bei euch gemacht werden. Also wir brauchen mehr Vertrauen in die Kompetenzen bei den Leuten, die hier unterrichten an deutschen Universitäten inzwischen, dass sich auch unterschiedliche Schwerpunkte entwickeln und so weiter. Und wir brauchen mehr, glaube ich, auch Selbstbewusstsein, dass wir, wie soll ich sagen, die Sache richtig vorantreiben können, weil wir uns bisher, glaube ich, durchaus auch innerhalb der Wissenschaft bewiesen haben. Dass einiges immer noch schief läuft. Ich habe irgendwo auch in den Fragen hier gelesen, naja, das Niveau der Bachelorarbeiten und so weiter ist durchaus dürftig. Kann durchaus stimmen und das bestreite ich gar nicht, aber das ist überhaupt ein erster, manche sagen, es ist gar kein akademischer Abschluss, also je nachdem, wie man das sieht. Aber das ist überhaupt der Zugang zur Wissenschaft, ein erstes Türchen. Und wieso sollen wir uns dieses Selbstbewusstsein sozusagen nicht an die Hand nehmen, um etwas mehr zu erreichen? Insofern glaube ich, also hier geht es gar nicht um die Beschränkung, hier geht es auch gar nicht um die Kappung der bisherigen Beziehungen, sondern nur um die Fokussierung, Konkretisierung unserer Bedürfnisse. Dass manches noch nicht, auch 8 oder 10 Jahre an deutschen Universitäten noch nicht klappt. Also Engin, du hast vorhin auch von der Tatsache gesprochen, dass das wissenschaftliche Arbeiten, die wissenschaftlichen Publikationen ein wenig vielleicht zu kurz kommen. Da würde ich zustimmen, allerdings nur bedingt, aber meine Zustimmung ist zumindest grundsätzlich da. Aber man muss auch bedenken, wir bauen die Institute, die Zentren überhaupt auf, die es nie vorhergegeben hat. Also mir wäre es tatsächlich lieber, wenn wir solche Strukturen hätten, dass ich mich in dieses Büro hier hinsetzen kann und in meinem Stübchen sozusagen ganz forschen kann, ohne irgendetwas anderes nebenbei gleichzeitig oder parallel zu machen. Aber es geht nicht. Wir sind halt im Moment an mehreren Fronten tätig und versuchen, das Beste daraus zu machen.
Ja, vielen Dank. Also ich schaue auf die Uhr. Wir diskutieren schon seit 1,5 Stunden. Die Zeit ist sehr schnell vorbeigegangen. Das heißt, die Diskussion war sehr spannend und eben nicht langweilig. Es gibt noch sehr, sehr viele Fragen, die wir eigentlich noch diskutieren müssen, weil, okay, Imame ausgebildet, wo sollen sie später arbeiten? Werden die Moscheegemeinden sie einstellen? Finanzielle Herausforderungen, die sich natürlich in diesem Kontext auch ergeben. Das sind alles Themen, die wir für die nächste Runde uns aufsparen müssten, weil ich glaube, sonst würde das noch zu sehr in die Länge gehen. Aber vielen, vielen Dank an euch drei, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diese sehr spannende Diskussion und für eure Wortbeiträge. Sehr, sehr ein herzliches Dankeschön dafür und natürlich auch ein Dankeschön an die Zuschauer auf Zoom und auf Facebook. Vielen Dank auch für die zahlreichen Anmerkungen und Fragen, die ich jetzt nicht alle mit reinnehmen konnte, weil ihr so gut im Fluss wart in der Diskussion und ich wollte euch jetzt nicht unnötig dazwischen funken. Das war unsere letzte Veranstaltung dieses Jahr von Muslim Debate. Wir sind schon in den Planungen für unsere nächsten Veranstaltungen im Januar, die im Januar und Februar und in dem Rest des Jahres stattfinden werden. Folgt uns auf den sozialen Medien, auf Twitter, Instagram und Facebook und abonniert unseren Newsletter. Und ja, vielen Dank euch dreien und liebe Grüße nach Berlin. Und ja, okay, der Kollege ist in Köln. Und auch liebe Grüße an dich, lieber Esner. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank. Und du denkst dann sicherlich auch an das Thema muslimische Fußballfilmkultur im Rahmen der Muslim-Debate.
Ne? Das machen wir. Wir werden muslimische Fußballkultur in Deutschland in einer Muslim-Debate-Runde thematisieren. Das verspreche ich dir.
Und eine Fetwa dagegen aussprechen.
Vielleicht auch eine theologische Perspektive dann. Das könnte vielleicht etwas heiter werden.
Bin gespannt.
Danke für die Einladung. Danke für die Organisation an dich, an Engin auch. Angela, dir auch ein ganz herzlicher Dank und ich hoffe, dass diese komische Zeit alsbald vorbeigeht und dass wir tatsächlich uns auch face-to-face begegnen können.
Genau, also, das werden wir inshallah auf jeden Fall machen, weil wir wollten ja alles eigentlich als Präsenzveranstaltung machen, aber zum Glück haben wir ja solche technischen Möglichkeiten, dass wir es ins Internet verlagern können.
Ja, ich danke auch ganz herzlich und auch schön, dass dieses Format jetzt nochmal stattfinden konnte in diesem Jahr. Und erst darf dir alles Gute mit deinem Institut. Ja, ja, möge Gott es zu einem guten Ende führen.
Inshallah, Dankeschön.
Vielen Dank. Euch beiden alles Gute mit euren Instituten.
Shukran.
Danke auch den
Teilnehmern. Schönen Abend.
Ja. Schönen Abend. Danke.